Die Saison 2025-26 im Löwenkosmos, sie taumelt langsam aber sicher ihrem Ende entgegen. Und auch das Bergfest ist so ein bisschen ins Taumeln gekommen. Ihr habt es mitbekommen, in der vergangenen Woche mussten wir pausieren. Der Grund waren Termine und ausgebliebene Stimmen tatsächlich. Immerhin gibt es jetzt eine Besserung, denn eine Stimme ist wieder da, das bin ich. Und deswegen schön, dass ihr wieder mit dabei seid und heit red i über die Löwen.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit Servus und herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest Stammtisch Episode Nummer 216. Wenn ihr mich hier hört und seht, es ist bei mir Montagabend, der 4. Mai 2026 um 21 Uhr und 27 Minuten. Ja, ich habe es schon gesagt, ich sitze alleine hier am Stammtisch und möchte euch aber nicht alleine lassen, denn zwei Wochen am Stück Bergfest los geht nicht. Letzte Woche, da ging wirklich gar nichts, sowohl stimmlich als auch terminlich. Wir waren alle out of order. Das hat sich geändert und dabei hätte es so viel zu besprechen gegeben rund um 60 München. Das hole ich heute einfach ein bisschen nach, wenn auch gerafft. Kurz zur sportlichen Einordnung. 3:2 Sieg gegen Ulm und jetzt am Wochenende 1:1 beim 1. FC Schweinfurt 05. Sind wir uns einig, dass man da nicht mehr großartig drüber sprechen muss, denn die Saison ist bis auf das Toto-Pokalfinale, worauf ich nachher noch kurz zu sprechen komme, gelaufen. Das heißt, sportlich geht es in dieser Drittligasaison um nichts mehr. Es geht eher um das Drumherum und da möchte ich heute ein bisschen den Fokus legen. Die Meldung der, ja, ich sag mal, der vergangenen Wochen tatsächlich war natürlich die Trennung oder die angekündigte Trennung von vielen, vielen Spielern bei 60 München und zwar deren 6 auf einmal. Und da möchte ich schon nochmal ein, zwei Gedanken verlieren, denn es ist vielleicht jetzt im Nachgang gar nicht so schlecht, dass wir da nicht direkt nochmal drüber gesprochen haben, sondern dass es jetzt so ein bisschen hat sacken lassen. Oder dass ich das habe auch sacken lassen können. Wir haben sacken lassen können, denn es war schon ein Ausrufezeichen. Der Abschied von Clemens Lippmann, der stand ja schon fest und die Art und Weise, wie man darüber kommuniziert hat, da haben wir hier an diesem Stammtisch ja auch ja munter diskutiert. Neu dazugekommen sind jetzt die Abschiede von Moritz Schröter, Maxi Wolfram, David Philipp, Tore Jakobsen, Raphael Schifferl und Jesper Verlaat. Und da, glaube ich, muss man jetzt so ein bisschen abstufen. Ich glaube, man kann grundsätzlich mit diesen Entscheidungen konform gehen. Glaube ich wirklich. Die Frage ist nur das Wie. Und da habe ich so ein bisschen meine Probleme. Man hat versucht, es zu begründen. Manfred Paula hat versucht, es zu begründen mit einer ja sehr, sehr langen Stellungnahme auf der Webseite von 60 München mit einem Video. Und trotzdem bin ich insgesamt der Meinung, das hätte man noch ein bisschen eleganter lösen können. Ich glaube, man kann diese 6 Abgänge in 3 Gruppen unterteilen. 3, das sind Schröter, Wolfram und Philipp. Da glaube ich, kann man sagen, ja, die Trennung, die ist absolut nachvollziehbar. Alle 3 sind entweder nie so richtig bei 60 München angekommen, haben eine Verletzungsproblematik gehabt, sind in einem gewissen Alter. Also das sind lauter kleine Faktoren, wo du nicht weißt, kannst du nachhaltig auf diese 3 Spieler bauen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, es sind 3 Wackelkandidaten. Mich persönlich schmerzt der Abschied von Moritz Schröter am meisten, weil der hatte Potenzial, der hat Löwengene, der hat das Ganze verkörpert, aber sein Körper hat halt immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und da langfristig drauf aufzubauen, das sehe ich leider nicht. Bei Tore Jakobsen und Raphael Schifferl, boah, da sind wir schon so ein bisschen beim Thema Führungsspieler und Leistungsträger. Das kann man verargumentieren, da kann man aber zumindest mal drüber diskutieren. Und bei Jesper Verlaat ist es halt der Kapitän, der zwar 2/3 oder 3/4 dieser Saison nicht dabei war, der aber in den letzten Jahren wahrscheinlich das Gesicht von 60 München gewesen ist. Und ob man das dann so in einer Massenerklärung unterbringt oder nur da so anschneidet, weiß ich nicht. Also da finde ich die Art und Weise ein bisschen schwierig. Und was man auch gehört hat, dass Jesper Verlaat das Ganze erst hat verdauen müssen, ja, das ist, finde ich, absolut nachvollziehbar. Ich denke, und das deutet ganz viel drauf hin, und ich glaube, da sind wir uns einig, und das kann man auch überall lesen und hören, 60 München wird einfach kleinere Brötchen backen müssen in den nächsten Jahren oder vor allem jetzt erstmal in der nächsten Saison. Der Etat wird schrumpfen, das heißt, du musst diesen Kader ausdünnen und dann musst du, und ich drück's jetzt mal absichtlich hart aus, dann musst du dich von teurem Altbestand vielleicht auch trennen. Und das ist ja auch in Ordnung. Das könnte man auch verargumentieren. Leute, passt auf, wir müssen sparen, also müssen wir da auch an schwierige Personalien rangehen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Das hätte man aber, finde ich, auch so von Anfang an auch ein bisschen klarer benennen können. Ich glaube, der Löwenkosmos kann das nachvollziehen. Die Art und Weise, wie gesagt, bisschen schwierig. Also, 60 muss sparen, man lässt teure Verträge auslaufen, man verlängert sie nicht. Es ist auch klar, dass ein Umbruch herbeigeführt werden muss. Man möchte sich verjüngen, auch das gehört dazu. Aber es sind zwei Faktoren. Man hat die Saisonziele klar verfehlt, man hat mit dem Aufstiegsrennen nie wirklich was zu tun gehabt. Man muss sparen, also es sind finanzielle Gründe, kann man alles verargumentieren. Es ist ein Kahlschlag, aber jetzt müssen die Löwenverantwortlichen auch liefern. Sie müssen zeigen, dass sie mit weniger Mitteln eine schlagkräftige Truppe aufstellen können, um in der nächsten Saison eine bessere Rolle zu spielen. Und das wird eine Herausforderung sein. Und daran muss sich die sportliche Kommandobrücke um Geschäftsführer Manfred Paula jetzt kümmern. Und daran wird sie sich messen lassen müssen. Stand heute sind das die Abgänge Lippmann, Schröter, Wolfram, Philipp, Jakobsen, Schiffer und Verlat. Der Name, der ja weiterhin durch die Gegend geistert, das ist der von Sigurd Haugen. Bei dem ist es ja eine speziellere Situation. Er hat noch Vertrag bis 2027, aber durch seine Leistungen bisher in 33 Drittligaspielen 16 Buden, das ist eine ganz, ganz starke Quote. Das hat natürlich für Interesse gesorgt, namentlich, und das kann man jetzt ganz deutlich benennen, sind das Dynamo Dresden, Holstein Kiel und der Karlsruher SC, also Zweitligisten. Der will natürlich möglichst hoch spielen. Das ist auch vollkommen klar. Also es ist eine ganz, ganz verzwickte Situation. Eigentlich kann 60 ja relativ entspannt sein, weil Sigurd Haugen hier einen Vertrag bis 2027 hat und der Spieler sich ja auch committed hat. Er hat gesagt, er würde gerne bleiben, er möchte hier was aufbauen. Das ist fein und wie natürlich jetzt auch bekannt geworden ist, in diesem Vertrag ist keine Ausstiegsklausel drin. Diese Gerüchte gab es. Wir bei der Abendzeitung haben das aber am Dienstag ja bekannt gegeben, beziehungsweise am Montagabend schon auf der Webseite. Es gibt diese Klausel nicht, es gibt keine Ausstiegsklausel bei Sigurd Haugen. Das heißt, es ist alles frei verhandelbar. So, das klingt alles erstmal sehr gut, aber das ist ja natürlich keine Garantie, dass Sigurd Haugen bei 60 München bleibt. Und dass er bleibt, wäre sehr, sehr wichtig. Seine Tore, die braucht man. Und ich finde ehrlicherweise mittlerweile als Typ braucht ihn auch 60 München. Also, was kann passieren? Entweder man wird ein Angebot von einem anderen Verein erhalten mit einer, ja, auch mit einer Gehaltsofferte bei Sigurd Haugen, wo man dann drüber reden muss. Und es wäre nur zu verständlich, wenn Sigurd Haugen 60 doch verlässt. Zumindest würde 60 ein paar Euro 50 für ihn bekommen. Man darf da, glaube ich, von einem mittleren bis höheren sechsstelligen Ablösebetrag rechnen, wenn es denn so kommen würde. Oder aber man baut auf ihn sportlich und hofft, dass er dann auch einer der Faktoren ist, dass 60 nächstes Jahr eine bessere Rolle spielt in der dritten Liga und vielleicht dann auch etwas weiter oben anklopft. Würde mich mal interessieren, wie eure Meinung ist, da wirklich an alle Grenzen gehen und Sigurd Haugen versuchen zu halten mit allen möglichen Mitteln oder die Vernunft walten lassen, sollte da ein attraktives Angebot kommen, dann sprechen. Und wenn ja, wo würdet ihr die Schmerzgrenze sehen? Das würde mich interessieren. Gerne mal damit ab hier in die Kommentare. Soweit zu, ja, glaube ich, dem großen Diskussionsthema, das gerade bei 60 München so da ist. Dann lasst uns doch gleich mal eins weiterblicken, denn natürlich ist die Saison nicht zu Ende, noch nicht zu Ende. Und am kommenden Wochenende steht ja dann auch das letzte Heimspiel in dieser Saison an. Und deswegen lade ich euch ein, hier mal reinzuhören.
Rübergluckt.
Der FC Ingolstadt gastiert auf Giesingshöhen am 37. Spieltag. Ja, es ist so ein bisschen das Duell der mal wieder Enttäuschten in dieser dritten Liga. dass der FC Ingolstadt höhere Ansprüche hat, das wissen wir, glaube ich. Alle haben wir bei 60 München auch und bei beiden hat es mal wieder nicht hingehauen. Man kann auch sagen, dass es beim FC Ingolstadt insgesamt sogar noch einen Tick schlechter gelaufen ist. Die waren aber natürlich auch nicht so hoch angesiedelt vor der Saison mit den Prognosen und den Möglichkeiten. Momentan rangiert der FC Ingolstadt auf Rang 15, hat 43 Punkte geholt in den bisher 36 Partien. Bemerkenswert, hat eine positive Tordifferenz von 58 zu 54. Und die Bilanz der Duelle mit 60 München, die hat es bisher 25 Mal gegeben. 11 Löwensiege, 8 Remis und 6 Niederlagen bei 42 zu 35 Toren. Ans Hinspiel, da denken wir noch ganz gerne zurück, 18. Spieltag am 13. Dezember 2025. Da gab es einen 2:1 Auswärtssieg für 60 München im Audi Sportpark. Nach dem Führungstreffer durch Dennis Kaygin in der 20. Minute hatte Sigurd Haugen in der 41. ausgeglichen und Patrick Kopfstand letztlich in der 58. Minute den 2:1 Siegtreffer erzielt. Und Sigurd Haugen ist in der Hinsicht ja auch ein gutes Stichwort, denn da hat er sich seine folgenschwere Verletzung zugezogen. Den Kieferbruch in der 81. Minute musste er nach einem bösen Zusammenprall vom Feld. Wie sieht es denn insgesamt beim FC Ingolstadt momentan aus? Ja, die taumeln noch viel mehr dem Saisonende entgegen, wenn man sich die Bilanz der letzten 11 Spiele anguckt. Da gab es nämlich satte 8 Niederlagen bei 14 zu 20 Toren. Lediglich 7 Punkte hat man in dieser Zeit Periode geholt. Die 2 Siege gab es dann auch noch gegen 2 richtig kriselnde Clubs. Ein 3:1 in Ulm beim Absteiger und ein 3:0 bei Hoffenheim 2. Hätten die nicht so eine gute Hinserie gespielt, dann wären die auch noch ganz tief unten reingerutscht. Immerhin, das muss man sagen, ein Remis hat man zu Hause gegen den Aufstiegskandidaten MSV Duisburg geholt. Am vergangenen Wochenende gab es zu Hause ein 3:5 gegen den feststehenden Absteiger Erzgebirge Aue. Und Erzgebirge Aue ist ehrlicherweise auch das einzige Team, das in den letzten 11 Spielen noch schlechter performt hat als der FC Ingolstadt. Ansonsten 2 kleine Personalien mit Blick zu den Schanzern. Ex-Löwe Yannick Deichmann hat vor kurzem seinen Vertrag beim FC Ingolstadt verlängert. Ganz das Gegenteil ist widerfahren. Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer, der hat am Montag seinen Posten räumen müssen, ist nicht mehr Geschäftsführer der Schanzer. Die wollen sich jetzt neu aufstellen und dann vielleicht in den nächsten Jahren, vielleicht nächstes Jahr schon, einen neuen Angriff starten mit Blick auf den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Lasst uns gemeinsam mal auf den kommenden Spieltag blicken mit der Nummer 37. Es ist ja der vorletzte, damit auch der letzte, der ein bisschen gesplittet ist. Ihr wisst es, am letzten Spieltag, am 38. Spieltag, dann alle Spiele parallel. An diesem Wochenende aber noch nicht. Es können Entscheidungen fallen. Die Entscheidungen, die schon gefallen sind, zur Erinnerung. Aufgestiegen ist bereits fix der VfL Osnabrück. Mega souverän. Herzlichen Glückwunsch. Und es stehen auch sämtliche Absteiger fest. Der TSV Havelse, der SSV Ulm, Erzgebirge Aue und auch Schweinfurt 05 müssen den Gang in die Regionalliga antreten. Am kommenden Wochenende könnten vielleicht unter gewissen Umständen auch die weiteren Aufstiegsentscheidungen fallen. Ein erster Schritt am Freitagabend. Aue empfängt Duisburg. Am Samstag dann 60 München gegen den FC Ingolstadt. Dazu spielen Osnabrück gegen Ulm, Cottbus gegen Wiesbaden, Rostock gegen Stuttgart und Rot-Weiß Essen gegen den SC Verl. Das ist ein direktes Duell um die vorderen Plätze. Da kann sich Verl beispielsweise schon verabschieden aus jeglichen Träumen. Am späten Nachmittag um 16.30 Uhr haben wir das Duell Waldhof Mannheim gegen Jahn Regensburg. Und am Sonntag dann, ja, das ist ein Duell um die goldene Ananas zwischen 2 Absteigern. Havelse trifft auf Schweinfurt. Dazu noch Viktoria Köln gegen Alemannia Aachen. Und Hoffenheim 2 empfängt den ersten FC Saarbrücken. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, schon ein bisschen weiter zu gucken, nämlich in Richtung Löwensaison 2026/27. Und das bringt uns nämlich auch so ein bisschen zum nächsten Spieltag, denn ich wage jetzt mal die Prognose. Jeder, der kein Ticket hat fürs Grünwalder Stadion, für Spiel 60 gegen Ingolstadt, der könnte am Fernseher sitzen oder an einem Livestream des Bayerischen Rundfunk und das Spiel Würzburger Kickers gegen die Spielvereinigung Unterhaching angucken. Das wird live im Free-TV und auch im frei empfangbaren Livestream übertragen. Und warum ist das wichtig? In diesem Spiel könnte sich bereits entscheiden, ob 60 München in der kommenden Spielzeit am DFB-Pokal teilnimmt. Warum ist das so? In der Regionalliga-Tabelle haben die Würzburger Kickers die Spielvereinigung Unterhaching überholt, haben 2 Punkte Vorsprung, 2 Spieltage vor Saisonende. Das heißt, gewinnt Würzburg gegen Haching, sind sie von Haching nicht mehr zu überholen. Dann hätte Würzburg Rang 2 sicher und nachdem der 1. FC Nürnberg 2 als Tabellenführer weder aufsteigen darf, noch am DFB-Pokal teilnehmen darf, wäre Würzburg über die Liga qualifiziert für den DFB-Pokal und 60 wäre damit als Co-Teilnehmer am Toto-Pokalfinale, würde nachrücken und das letzte DFB-Pokal-Ticket abstauben. Deswegen parallel am kommenden Samstag zum Spiel 60 gegen Ingolstadt das Duell in der Regionalliga Würzburg gegen Haching. Richtungsweisend für 60 München. Stichwort DFB-Pokal. Haching würde gerne in diesen DFB-Pokal, muss dafür Würzburg überholen. Haching wird aber nicht an den Aufstiegsspielen teilnehmen. Da ist richtig Dampf in der Vorstadt. Ihr werdet das mitbekommen haben und ich kann das nachvollziehen. Haching verzichtet auf einen möglichen Aufstieg. Und da viele Worte darüber zu verlieren, ist schwierig. Das ist, man muss das ja nur mal umdrehen. Würde 60 jetzt ohne Aufstieg spielen und sagen, wir stellen keine Lizenz, dann würde man sich ja ein bisschen verarscht vorkommen. Intern wie extern. Da mag es wirtschaftliche Gründe geben, aber sportlich tut das richtig weh, das tut den Fans weh, das tut dem Trainer Sven Bender weh, das tut den Spielern weh. Prompt haben sie ja auch 1-2 zu Hause gegen Memmingen verloren, die damit den Klassenerhalt sicher gemacht haben. Dass man da dann irgendwie die Spannung verliert und man sagt, ja, es ist ja eh wurscht, was wir machen, weil wir steigen ja eh nicht auf. Oder wir dürfen gar nicht drum kämpfen, kann ich absolut nachvollziehen. Und ich bin gespannt, was das noch für Kreise in der Vorstadt, aber vielleicht sogar auch im Fußball generell ziehen wird, weil es kann ja nicht sein, dass du Aufstiegschancen aus finanziellen Gründen tatsächlich ablehnen musst. Schon irgendwie gaga. Stichwort Aufsteiger. Da hat sich ja mittlerweile auch ein bisschen was getan. Wie gesagt, ich möchte gerne mit euch kurz vorausblicken auf die nächste Spielzeit. Was erwartet 60 München in der dritten Liga? Oder besser gesagt, wer erwartet 60 München in der dritten Liga? Lasst uns mal einen Blick auf die Regionalligen werfen. Und da starten wir gleich mit den Würzburger Kickers, denn die sind damit ja sicher schon mal als Regionalliga Bayern-Vertreter in den Playoffs mit dabei. Es ist allerdings noch sehr unsicher, gegen wen sie spielen. Lange Zeit hat es ausgesehen, als würde aus der Staffel Nordost ganz klar der 1. FC Lokomotive Leipzig in die Playoffs einziehen. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, denn Lok ist gestolpert und Karl Zersena seinerseits hat sich rangerobbt. Es sind 2 Spieltage vor Saisonende, nur noch 2 Zähler Rückstand für Jena. Das bedeutet, das Duell wird lauten Lok Leipzig oder Karl Zersena gegen die Würzburger Kickers. Wichtig dabei, die Kickers haben das Rückspiel zu Hause in den Playoffs und die, naja, bei dem einen oder anderen noch bekannte Europapokal-Arithmetik, also die doppelte Auswärtstor, also die Auswärtstorregel, dass die im Zweifelsfall doppelt zählen, gilt auch hier nicht mehr. Eine weitere Liga, wo es noch spannend ist, mit allerdings einem direkten Aufstiegsplatz, das ist die Regionalliga West. Dort trennen die beiden verbliebenen Kandidaten für den Aufstieg 4 Punkte. Tabellenführer ist Fortuna Köln und auf Rang 2, wie gesagt, mit 4 Punkten Abstand, das ist Rot-Weiß Oberhausen. Einer von beiden wird hochgehen. Ich finde 2 tolle Namen. Besser als jede Zweitvertretung, bin ich auch ganz ehrlich. Beide Clubs fände ich in Liga 3 sehr, sehr spannend. Und wir dürfen zwei Teams gratulieren, die den Sprung zurückgeschafft haben in die dritte Liga. Wir begrüßen herzlich die SG Sonnenhof Groß Asbach. Rückkehr nach 6 Jahren Abstinenz, sind Meister der Regionalliga Südwest. Und im Norden hat sich der SV Meppen durchgesetzt. Nach 3 Jahren Abstinenz kehren auch die Emsländer zurück in Liga 3. Dazu noch kurz die Ergänzung. Lok Leipzig bisher in dieser Konstellation, in diesem Konstrukt, der Leipziger Fußball, ihr wisst es, hat eine sehr durchwachsene Geschichte, aber Lok Leipzig so noch nie in der dritten Liga gewesen. Für Jena wäre es eine Rückkehr nach 6 Jahren, für Würzburg nach 4 Jahren, für Fortuna Köln nach 7 Jahren und bei Rot-Weiß Oberhausen sogar eine Rückkehr nach 14 Jahren Abstinenz vom bezahlten Fußball. Wir müssen sogar 2 Ligen höher blicken, nämlich in die zweite Fußball-Bundesliga. Da, wo 60 gerne hin möchte, da, wo wir gerne hin möchten. Aber es werden ja auch einige Mannschaften, oder es werden 2 oder 3 Mannschaften, den Gang in Liga 3 antreten müssen. Und Freunde, das ist spannend, wie es da unten zugeht. Gefühlt, die halbe Liga kann noch absteigen. Es hat sich mittlerweile ein bisschen verkleinert. Das Feld, knapp ein Drittel, kann noch runtergehen. Und ich sag mal, der heißeste Kandidat für den Abstieg ist Preußen Münster. Die trennt 2 Spieltage vor Schluss 5 Punkte vom rettenden Ufer. Also da könnten am Wochenende die Lichter ausgehen. Ansonsten noch in der Verlosung, und jetzt müssen wir genau gucken, rein rechnerisch könnte es den VfL Bochum auf Rang 11 noch erwischen. Aber 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und das mit Abstand beste Torverhältnis, beziehungsweise zusammen mit Dresden und Bielefeld, bei denen sieht es noch ein bisschen anders aus, aber 6 Punkte Vorsprung und Stand jetzt ein Plus von 18 Toren, die dann noch weggeschmissen werden sollten. Also ich glaube, mit Bochum brauchen wir in Liga 3 nicht rechnen. Aber danach wird es interessant. Dresden, Bielefeld, Magdeburg, Braunschweig, Düsseldorf, Fürth und eben Münster. 2 von diesen Teams gehen garantiert eine Liga tiefer. Vielleicht sogar 3, Stichwort Relegation. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, das sind lauter große Namen, zumindest des Zweitliga-Fußballs. Und das ist schon eine Hausnummer. Also viel schlechter wird Liga 3 in der kommenden Saison nicht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er runtergeht. Werden auf alle Fälle spannende Spiele und auch interessante Spiele werden. Mit Blick auf das Teilnehmerfeld, wer da auch schon sicher neu dazukommt. Entschuldigung, liebe SG Sonnenhof Groß Asbach, euch würde ich da jetzt so ein bisschen einklammern. Aber grundsätzlich interessant. Vielleicht auch da der Wunsch an euch, schreibt uns gerne mal, welche Teams, die da in der Vorlosung noch sind, würdet ihr gerne in Liga 3 als Löwengegner sehen, würde mich tatsächlich sehr interessieren. Damit biege ich eigentlich auch schon auf die Zielgerade ein, meines kleinen Solo-Stammtisches heute. Möchte es aber nicht verpassen, Sascha Mölders gute Genesung zu wünschen. Die Meldung hat, glaube ich, viele von uns aufgeschreckt. Der sollte eigentlich beim Spiel Stuttgart 2 gegen Rot-Weiß Essen als Magenta Sportexperte dabei sein und lag stattdessen kurze Zeit später auf dem OP-Tisch. Da musste er am Blinddarm operiert werden und ja, da kann man einfach nur sagen, gute Besserung und auch ein bisschen Glück gehabt. Das schien ja alles sehr schnell gehen zu müssen. Dementsprechend gute Besserung. Und dann mache ich tatsächlich auch schon den Deckel drauf auf diesen Stammtisch mit der Nummer 216. Ich mag nochmal herzlich Anja und Alex grüßen, denen es wieder diesen Termin heute verhagelt hat. Zumindest habe ich meine Stimme wieder, das ist viel wert. Und trotzdem möchte ich mich für euer Verständnis bedanken, dass das momentan einfach bei uns, es ist so ein bisschen der Wurm drin in der Hinsicht. Und ich glaube es trotzdem, ist es wichtig, dass wir bei 1, 2 Themen mal Gedanken austauschen, dass wir da einfach auch am Ball bleiben und über den Löwen und seine Welt ein bisschen philosophieren, auch wenn es in dem Fall ja mit einem Monolog meinerseits gewesen ist. Dann verbleibe ich wie immer mit den besten Grüßen vom Löwenstammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch. Ich hoffe auf nächste Woche auf wieder einen gut gefüllten Stammtisch, dann hoffentlich auch wieder mit euch. Bis dahin, macht es gut und nicht vergessen, löwenslang weiß-blau bleiben. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.